Herzlich willkommen, liebe Führungskraft, zum zweiten Teil deines digitalen Extras zum Buch Crash Course New Work. Und auch heute beschäftige ich mich mit dem Experten für Neurowissenschaften, Dr. Franz-Jürgen Sperlich, zu dem Thema Mirror of Success. Wir beleuchten da weiterhin die einzelnen Elemente und sprechen heute über das Thema Zugehörigkeit. Erstmal herzlich willkommen, lieber Franz.
Ja, herzlichen Dank, Andrea.
Danke, dass du wieder dabei bist. Und heute wollen wir uns über Zugehörigkeit in einer Gruppe, das ja auch sehr wichtig ist im Arbeitskontext, also gerade in den stürmischen Zeiten, in denen eben auch morgen nichts mehr so ist, wie es heute noch war. Da ist gerade der Rückhalt der Gruppe und auch der Vorgesetzten so wichtig, auch da eben gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu pflegen, achtsam mit anderen umzugehen. Ja, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was, warum das so wichtig ist, dieses Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit für uns Menschen.
Da kann ich ja gerne ein bisschen ausholen. Also für mich ist der Mensch mit all seinen Erfolgen als großes Landsäugetier und mit maximaler Verbreitung, dieser Erfolg ist vor allen Dingen auf die Kooperationsfähigkeit zurückzuführen. Da gab es einige evolutionäre Zufälle, die letztlich dazu geführt haben, dass wir solche Gruppentiere geworden sind. Und zu einem guten Gruppentier gehört natürlich auch, dass man beispielsweise schon bei der Brutpflege aufpasst und gemeinsam auf den Nachwuchs aufpasst in einem solchen Stamm, vielleicht vor 80, 100.000 Jahren. Und in dieser Zeit ist auch die letzte große Veränderung unseres Gehirns aufgetreten und damit einhergehend ist beispielsweise auch die Sprachentwicklung. Also wir brauchten eine gute Kommunikation. Das Ganze hatte einen Vorlauf. Wir hatten durch den aufrechten Gang beide Hände frei, konnten Werkzeuge benutzen. Das wiederum erschloss uns neue Nahrungsquellen, sodass unser Gehirn als sehr energiehungriges Organ auch versorgt werden konnte. Und summa summarum sind wir quasi mit unserem Gehirn als Sozialorgan optimiert darauf, im Team etwas zu erreichen. Was meine ich damit? Wir haben ja manchmal so das Gefühl, oh, wir müssen mal was alleine machen oder es gibt so die Ikonen, die alleine und als Erster irgendwas gemacht haben. Aber wenn man ganz genau hinschaut, haben die alle unglaublich viel Unterstützung gehabt. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal alleine auf den Mount Everest rauf, das ist natürlich nicht alleine. Also das fängt damit an, wenn ich an mir runterschaue, dass ich hochwertigste Kleidung dann trage, die Menschen erfunden haben für mich und mir dann auch für mich hergestellt haben. Es hat mich irgendjemand dorthin geflogen und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Dinge dabei, die dort eine Rolle spielen. Dieses Sozialorgan, Gehirn, das sorgt dafür, dass wir in dieser Gruppe gut funktionieren. Und da sind natürlich auch einige Mechanismen eingebaut, die uns dort unterstützen dabei. Also das ist nicht nur die Kommunikation. Es ist beispielsweise so, dass wenn wir aus einer Gruppe uns ausgeschlossen fühlen, dass dann wirklich unser Schmerzzentrum angeht. Das kennen wir alle, sich ausgeschlossen fühlen, ganz grauseliges Gefühl. Vielleicht, wenn man sich so an die Schulzeit damals zurückerinnert, man wollte immer nicht derjenige sein, der als Letzter in die Mannschaft gewählt wurde, weil man sich dann ausgeschlossen gefühlt hätte. Und deswegen haben wir diese Mechanismen. Und ein sozialer Zusammenhalt kann uns sehr viel Halt geben, aber umgekehrt kann ein sozialer Ausschluss uns auch wirklich schädigen.
Genau. Genau, und das ist natürlich gerade in der Zeit, wo Teams auch sich ständig wandeln, wo neue Menschen dazukommen und gehen. Also diese Fluktuation auch Herausforderungen und stressige Situationen, vor denen Teams stehen, umso wichtiger ist da der Zusammenhalt. Und das ist gerade da sehr wichtig, sehr wertschätzend miteinander umzugehen, empathisch zu sein. Darüber kannst du vielleicht auch noch kurz was sagen, warum empathisch sein unter Stress dann auch so schwierig ist. Das ist ja nicht so einfach, dann empathisch zu bleiben, aber sehr wichtig eben, um dann ein gutes Gruppengefühl auch zu behalten.
Letztlich sind wir Menschen, Sender und Empfänger. Wir empfangen natürlich sehr viele emotionale Signale und schwingen uns häufig ein. Also ein typischer Effekt ist, dass wenn wir jemanden begegnen, der sehr wütend ist, dass bei uns auch dann irgendwann die Wut hochkommt oder jemand, der sehr traurig ist, dass wir dann auch traurig werden. Und das ist in Teams natürlich auch ausgeprägt. Das heißt, wenn da erstmal die Stimmung kippt, dann ist das ein sehr selbstverstärkender Prozess. Und, das Zweite ist dann, wenn wir dann in der Emotion Furcht beispielsweise sind, dann haben wir zwar eine sehr, sehr große Perzeption, wir nehmen sehr, sehr viele Informationen auf, aber es ist alles unter einem bestimmten Aspekt. Wir wollen den Fehler sozusagen finden und da kann dann tatsächlich dieser Zusammenhalt darunter leiden. Und der Marshall B. Rosenberg hat da mit seinem System der gewaltfreien Kommunikation was sehr Spannendes entwickelt, quasi empfohlen, dass man also tatsächlich erstmal die Umstände schildert, aufgrund derer man zu einer Bewertung gekommen ist und dann diese Bewertung in der Ich-Form auch noch mit einbringt, also dass man das alles bei sich lässt. Realität ist natürlich anders. Wir schießen dann um uns, wenn wir schlecht gelaunt sind, ranzen wir auch mal jemanden an und der kann dann gar nichts dafür und der kommt dann in Resonanz und so kann sich das dann aufschaukeln. Klassische Situation in so einem Team und da ist es natürlich unglaublich schlau, wenn man da Mechanismen hat, zu wissen, erstmal, warum ist da auf der anderen Seite jetzt ein Bedürfnis verletzt oder warum reagiert jemand so, weil ein Bedürfnis verletzt ist. Dann natürlich auch Mittel und Wege zu finden, das Ganze wieder in die Bahnen zu lenken. Damit bleibt man effektiv und es ist letztlich alles eine Form von Kommunikation, die darauf fußt, dass wir unsere Bedürfnisse kennen, unsere eigenen und die unserer Mitspieler.
Genau, und darauf zahlt ja auch das Buch so ein, also wirklich sich damit zu beschäftigen, weil die äußeren Umstände werden wir nicht ändern können, zumindest nur sehr geringfügig. Diese Schnelligkeit und die Schnelllebigkeit, die Geschwindigkeit, Veränderung, das wird bleiben. Es lohnt sich also, sich mit Empathie zu beschäftigen. Und zwar bedeutet empathisch sein ja nichts anderes, als den anderen Menschen wirklich wahrzunehmen, sich in ihn hineinversetzen zu können und auch, wie wir als NLPler sagen, dem anderen in seiner Welt zu begegnen. Also nicht zu bagatellisieren, wenn jemand Angst hat und zu sagen, och, ist schon nicht so schlimm, sondern wirklich zu erkunden, was ist eigentlich mit denjenigen gerade los. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung auch zu dem Bedürfnis Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, weil wenn ich den anderen abwerte, seine Emotionen abwerte, das wird ja sein Bedürfnis nach Selbstwertschutz auf jeden Fall verletzen. Der fühlt sich ja nicht wahrgenommen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Fehler gemacht hat und ich belehre den, bevormunde den und schimpf mit dem als Vorgesetzter, dann wird sich das auch sehr negativ auf den Selbstwertschutz auswirken und auf die damit einhergehenden Emotionen. Was lösen denn so Erniedrigungen und Strafen, Bevormundungen bei Menschen aus?
Also da ist das Spektrum sehr, sehr breit. Erstmal, warum löst das das bei uns aus? Wir haben ein großes Bestreben nach Autonomie. Wir suchen dringend den Platz, der uns Sicherheit gibt in so einem Team. Und in dem Moment, wenn wir dann quasi dort angegriffen werden, dann sehen wir diesen Platz gefährdet und dann entstehen entweder Verteidigungsstrategien oder aber wenn man sich in der Hierarchie unterhalb desjenigen, der einen dort dann angeraunzt hat, fühlt, dann kann Rückzug entstehen. Also das heißt, da sind Dynamiken im Gange, die dort ganz, ganz viel Einfluss entwickeln und das eigene Set an Gefühlen, was dann entsteht, das ist sehr unterschiedlich. Ein ganz wichtiges Gefühl in diesem Zusammenhang ist der Ekel, also dass man dann irgendwann wirklich sich abwendet, dass man das nicht mehr will, dass man so behandelt wird beispielsweise. Und damit wendet man sich aus der Situation auch ab. Und das ist natürlich aus meiner Sicht einer der Teamsprenger.
Genau. Und natürlich auch sehr schädlich, selbst wenn der Vorgesetzte sich in dem Moment berechtigt fühlt, weil vielleicht ein sehr unangenehmer Fehler passiert ist, lohnt es sich doch da sehr, eine Impulskontrolle zu üben und zu lehren, weil natürlich sich auch aus diesen negativen Emotionen, wie du schon sagst, ein Ekel, eine Abneigung auch gegen die Person richtet. Das heißt, auch der Mensch, der so beschimpft und bevormundet wird, der wird ja auch in Zukunft in keiner guten Beziehung mehr zu seinem Vorgesetzten stehen. Und das ist natürlich genau das, was wir gar nicht gebrauchen können in einer Zeit, wo Teamzusammenhalt so wichtig ist. Und deshalb würde ich gerne noch abschließend nochmal mit dir beleuchten das Thema Impulskontrolle. Also klar, das haben wir jetzt auch gerade nochmal ganz deutlich von dir gehört. Es lohnt sich wirklich, eben empathisch zu sein, nicht zu bewerten. Und dazu gehört ja eine gute Impulskontrolle. Denn wir Menschen können ja unsere Emotionen weitestgehend steuern. Und es lohnt sich da natürlich wirklich drauf zu achten, dass man ja jetzt nicht jemand anderem so ganz ungefiltert seine Emotionen um die Ohren haut. Mhm. Sondern was hast du da für einen Tipp, wenn jetzt Führungskräfte, die selbst auch unter Stress stehen, ich möchte hier ja auch mal gar niemanden anklagen, die sind ja auch selber unter hohem Druck, was kann man da tun? Was hast du da für Ideen oder für Tipps?
Also diese Impulskontrolle ist letztlich ein kognitiver Prozess. Also man muss immer wissen, die Emotionen, die sind sehr stark. Das ist eine sehr intensive Energie, die dort ist. Emotion, in dem Begriff steckt ja schon auch die Bewegung, die Motion drinne. Das ist etwas, was uns stark in Bewegung setzt. Also das heißt, eine Impulskontrolle ist erstens immer zeitlich versetzt und erfordert kognitive Ressourcen, die dann natürlich, wenn wir erschöpft sind, wenn wir müde sind, runtergefahren sind. Also wichtig ist, dass man Konfliktgespräche so führt, dass die äußeren Bedingungen für unser Denken stimmen, dass wir also nicht gerade total unausgeschlafen sind oder Schmerzen haben oder Hunger haben. Das sind ungünstige Voraussetzungen. Manchmal ist es einfach gut, solche Gespräche zu verschieben und zu sagen, das fühlt sich jetzt gerade für mich überhaupt nicht gut an. Ich würde da gerne nochmal drüber sprechen, aber nicht jetzt. Ja, sondern dass wir sagen, wir brauchen hier nochmal eine Aussprache dazu, bitte in einer Stunde oder morgen oder bei der nächsten Teambesprechung bitte auf die Agenda setzen, ganz wichtig. Dann ist es so, diese Stabilität, die in einem Team entstehen kann, also letztlich das Zauberwort Vertrauen, das erfordert einfach Zeit. Und wenn man da seine Hausaufgaben gründlich gemacht hat und so ein Team wirklich gut aufgebaut hat, dass ein Vertrauen da ist, dann kann so eine Situation auch viel ab. Ja, also das heißt, dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn dann einer mal übellaunig ist. Ja, das Team weiß, das ist eine Ausnahme. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, da vorzusorgen. Also nicht dann nur das alles über Impulskontrolle laufen lassen zu wollen, sondern wirklich einen guten Aufbau zu haben. Dazu gehören einfach alle anderen sozialen Aspekte. Ja, dass man also auch mal sich einfach interessiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja alle unseren Platz in der Gruppe haben. Und wenn ich merke, da interessiert sich wirklich jemand für mich. Also das geht dann darum, was hat man das Wochenende gemacht? Wie geht's den Kindern? Was ist los? Dass man das einfach mit reinbringt, was man immer so gerne so als Smalltalk abtut. Das sind wichtige Elemente. Dann fühle ich mich nämlich wohl in der Gruppe, dann weiß ich, kann ich auch mal was sagen, kann ich sagen, Mensch, mir geht es auch gerade nicht so gut, weil ich ja dies und jenes habe, dann bekomme ich auch Empathie zurück. Und die Impulskontrolle selber, die ist ein Trainingsding. Also da gibt es andere Kulturen, die das wesentlich stärker beherrschen. Also in asiatischen Räumen ist also die Impulskontrolle ganz, ganz wichtig. Also wer dort die Kontenance verliert, der gilt als dumm. Also deswegen ist es dort so, dass man dort also eine sehr starke Impulskontrolle sehr frühzeitig lernt. Das ist bei uns im Westen nochmal anders. Also wir wollen und dürfen auch mal auf den Tisch hauen. Aber es ist halt immer die Frage, wie weit wir das mit reinbringen wollen. Und wenn wir selber merken, wir kochen uns da selber hoch, dann gibt es natürlich da auch Exit-Strategien. Man dann einfach selber sich mal so zum Beispiel fragt, was brauche ich denn hier eigentlich? Und das, was ich meistens nicht brauche, ist ein handfester Streit, sondern manchmal ist es einfach nur das Bedürfnis, verstanden zu werden. Und das kann man natürlich auch anders erreichen. Und manchmal endet es bei ganz einfachen physiologischen Bedürfnissen, dass man sagt, Mensch, ich merke, ich bin hier total hochgekocht, wahrscheinlich bin ich total unterzuckert. Also wenn ich das an mir selber merke, dass ich aggressiv bin oder nicht konzentriert oder irgendwie in einer Stimmung, wo ich sage, was ist denn jetzt los, dann frage ich mich zum Beispiel, wann habe ich denn das letzte Mal was gegessen und getrunken? Und wenn ich dann feststelle, wow, ich bin jetzt seit 5 oder 7 Stunden in der Sitzung oder habe mehrere Telefonate hintereinander geführt, habe ganz viel gemacht, habe die ganze Zeit nicht für mich gesorgt, dann sage ich, ah, ich muss jetzt erstmal was trinken oder essen. Und das hat dann einen doppelten Effekt. Einmal ist es diese Selbstsorge, also wir können ja auch für uns selber sorgen. Also ich habe was für mich getan, ich besorge mir jetzt was, wunderbar, ich komme in ein Tun, also diese gestaute Energie, die ich sonst vielleicht jemand anderen um die Ohren schlage, die nutze ich dafür, für mich selber etwas zu tun. Und natürlich hilft mir dann auch die physiologische Grundlage, wenn ich dann nämlich was gegessen habe und was getrunken habe, dann bin ich auch schon wieder ein ganz anderer Mensch. Das ist eine einfache Möglichkeit, da direkt was für sich zu tun.
Genau. Also man könnte zusammenfassend sagen, wenn wir jetzt mal sehen, Zugehörigkeit, wie wichtig das einfach ist, sich aufeinander verlassen zu können, sich gut gegenseitig zu behandeln, weil man ja auch aufeinander angewiesen ist. Also ich kenne niemanden, der sagt, ich möchte kein gutes Team haben. Das möchte ja jeder und trotzdem sind häufig diese Störungen da und darunter leiden auch alle. Es lohnt sich also wirklich sehr, da achtsam umzugehen, dafür Vertrauen zu sorgen, für einen guten Zusammenhalt, dafür, dass man sich gut kennt und auch authentisch sagt, Mensch, mir geht's heute nicht so gut, sorgsam zu wählen, wann gehe ich denn mit jemandem in ein schwieriges Gespräch zum Beispiel. Also, dass du sagst, ne, auch für sich selbst sorgen, Moment, vielleicht mal einmal um den Block gehen und gucken, ist heute überhaupt der richtige Tag und nicht gleich diesen Impuls sofort nachgehen, wenn ich mich geärgert habe und da drauf losgehen. Die Fähigkeiten haben wir Menschen, es ist wichtig, damit achtsam umzugehen und es lohnt sich auf jeden Fall für die Zugehörigkeit und für den Selbstwert so vorzugehen.
Also es kann sogar ein ganz, ganz großes Geschenk sein, dass man Menschen so eine Pufferzone zur Verfügung stellt. Also dass man einfach selber sagt, okay, da ist jetzt jemand heute nicht gut drauf, dass man einfach genau ins Gegenteil geht von dem, was man so impulsmäßig machen würde. Also dass man nicht dagegen hält und sagt, Mensch, wie bist du denn heute drauf? Was ist mit dir los? Konzentrier dich mal. Sondern dass man genau das Gegenteil macht. Was fehlt dir? Was kann ich für dich tun? Oder einfach sagt, gut, da geht's jemandem schlecht, der ist in einer Trennungssituation oder was auch immer, quasi einen Pufferraum zur Verfügung stellt. Das ist ein Geschenk an jemand anderen und das hat sehr, sehr viel mit dem Zusammenhalt der Gruppe zu tun. Und die Hausaufgabe am Anfang ist aber erstmal dieses Groupforming, erstmal da überhaupt hinzukommen. Genau. Das ist ein spannender Prozess, aber der lohnt sich, weil letztlich wie gesagt, eingangs schon, in Teams sind wir wesentlich wirksamer und wie du gerade schon sagtest, wer wünscht sich nicht ein wunderbares Team? Dazu kann man den Nährboden selbst mitgestalten.
Genau, und es lohnt sich da auch Zeit drauf zu verwenden und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich danke dir sehr herzlich für deine fachliche Einschätzung und auch Untermauerung meines Modells und freue mich auf unsere Fortsetzung.
Bis dann. Sehr gerne, Andrea.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Franz. Tschüss.